Der Predigtext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Ich lese die Verse 8 bis 15. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz emporgestiegen ist, was alles Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, uns hat es Gott geoffenbart. Durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Und das reden wir auch, nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern mit Worten, die vom Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches für Geistbegabte deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn Torheit sind sie ihm und er kann sie nicht erkennen, weil sie geistlich beurteilt werden müssen. Der Geistbegabte dagegen beurteilt zwar alles, er selbst aber wird von keinem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterwiese, sein Ratgeber sei? Wir aber haben den Sinn Christi. Sie haben es gewiss bemerkt, es ist der gleiche Predigtext wie der, den ich am letzten Sonntag gelesen habe. Da haben wir unter dem Thema Gesinnung Christi darüber nachgedacht. Ich habe Sie bei dieser Gelegenheit aufgerufen, sich für die Gesinnung Christi zu entscheiden und nicht für die Arbeit an der Lösung ihrer Probleme. Sei es im persönlichen Leben oder in den Problemen der Welt. Das klingt verwirrend, ich weiß. Vor allem, wenn man es so alternativ sagt. Entscheiden Sie sich für die Gesinnung Christi und nicht für die Arbeit an der Lösung der Probleme des Lebens der Welt. Logisch wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, wir wollen mit Gottes Hilfe an den Problemen arbeiten und eine Lösung suchen. Das verstehen wir. Aber eine Alternative, das können wir nicht verstehen. Nun sind wir ja alle gewöhnt, dass von der Kanzel her zu Entscheidungen aufgerufen wird und diese Entscheidungen in der Regel absolut sind. Entweder Gutes oder Böses. Wenn ich Sie also zur Entscheidung für das eine aufrufe, muss bestimmt das andere schlecht sein. Entweder wir dienen Gott oder dem Teufel. Wenn ich Sie also zum Dienst für Gott aufrufe, ist das andere bestimmt schlecht. Es gibt Situationen, in denen es genau so ist, wo man sich entweder für den Dienst vor dem alleinigen Gott entscheidet oder gegen ihn. Aber am letzten Sonntag und heute spreche ich von etwas anderem. Jetzt sind die Dinge nicht so einfach. Das eine ist gut und das andere schlecht. Trotz aller Sehnsucht nach Einfachheit im Verständnis Gottes und des Lebens ist es nicht so einfach. Paulus spricht in diesem Kapitel und auch im folgenden von Dingen, die sind nicht so einfach. Es ist die uralte Frage und immer neue Frage in der christlichen Gemeinde nach dem natürlichen Menschen einerseits und dem geistlichen Menschen andererseits. Und nun gibt es hier eine Situation, und ich nehme sie für uns hier in diesem Gottesdienst so an, dass wir nicht entweder ein natürlicher Mensch sind oder ein geistlicher, sondern dass wir beides sind. Wir tragen in uns den natürlichen Menschen. Und wir tragen in uns den geistlichen Menschen. Der natürliche Mensch sucht natürliche Lösungen für natürliche Probleme. Sie nicht zu suchen, wäre verantwortungslos, wäre völlig unnatürlich. Was tut der natürliche Mensch? Er sieht die Probleme des Lebens. Er weiß um die Aufgabe, die ihm gestellt ist in der Kindererziehung. Er weiß, dass seine Ehe eine Aufgabe ist. Er weiß, dass das Leben in der Gesellschaft eine Aufgabe ist und viele Probleme mit sich bringt. Und er arbeitet daran. Er arbeitet an ihren Lösungen. Das ist völlig natürlich. Er bittet vielleicht auch Gott um Hilfe bei der Arbeit an den Lösungen. Und wenn es ihm gelingt, eine Lösung zu finden, dann freut er sich und dankt Gott dafür. Durch diese Erfahrung, dass man in der Arbeit an Problemen Gelingen erlebt, wird der Mensch in sich selbst vertrauter, seiner selbst gewisser. Mit der Zeit merkt er, ich kann es. Es gelingt mir. Es gibt Bereiche im Leben von einem jeden von uns. Dort wissen wir, ich kann nicht alles, aber das kann ich. Die Erfahrung meines Lebens sagt mir, wenn ich mich an die Arbeit mache, diese Aufgabe, gelingt es mir. So bin ich meiner selbst gewisser geworden. Mit der Zeit bin ich auf Gottes Hilfe gar nicht mehr so schrecklich angewiesen. Aber aus Sicherheitsgründen bitte ich ihn immer wieder doch auch um seine Hilfe. Und vorsichtshalber danke ich ihm nachher auch, denn man weiß ja nie, auch wenn man seiner selbst gewisser geworden ist. Was aber mit den Situationen unseres Lebens, in denen es uns nicht gelingt? Wo die Lösung der Probleme sich nicht zeigt? Trotz Gebet um Gottes Hilfe. Sie wissen, mit der Zeit ist die Gefahr groß, Gott einen Rat zu geben, was er tun soll, um uns zu helfen, eine Lösung zu finden. Prüfen Sie doch die Gebete einmal darauf hin, wie viele Ratschläge an Gott darin sind. Wie viele Vorschläge wir Gott machen, um ein Problem zu lösen. Das ist doch ganz natürlich. Wir machen also Gott ganz natürliche Vorschläge zur Lösung von Problemen. Denn welche anderen könnten wir ihn denn machen als natürliche Menschen? Wir haben das Gefühl, zu wissen, wie ein Problem gelöst sein müsste, wie es gehen sollte, wie es sein sollte. Aber wir haben nur andererseits das ohnmächtige Gefühl, dass wir nicht die Kraft oder Weisheit und Macht haben, es herbeizuführen, so wie wir denken, dass es sein sollte, als natürliche Menschen. Wir wissen, wie die Umwelt sein sollte. Frisches Quellwasser, am besten aus dem See. Saubere Luft, wohin wir kommen. Gesunde Früchte des Feldes, das alles wissen wir, dass es so sein sollte. Wir glauben auch zu wissen, wie man das eventuell noch erreichen könnte. Aber wer hat die Macht, es herbeizuführen? Wer von uns wüsste nicht, wie sein Kind sein sollte, werden sollte, was es tun sollte? Wer von uns wüsste nicht, wie man eine Prüfung vorbereitet, man muss es nur richtig machen? Aber es machen, das ist das Problem. Und die Prüfung dann machen, das ist das Problem. Und sie gut machen. So werden wir in unserem Herzen Gottes Berater bei der Erlösung der Welt und bei der Lösung der Probleme. Jedes von uns als natürlicher Mensch hat eben dort seine Erfahrungen im Blick auf die Lösung, im Blick auf das, was es kann, was ihm gelingt und wohl auch im Blick auf das, was ihm nicht gelingt. Und was tun wir, wenn es nicht gelingt? Wenn es da um wichtige Fragen geht, auf die Dauer, und sich die Spannung verdichtet und wir unter den Druck geraten, was passiert, wenn wir jetzt nicht bald eine Lösung finden? Und auch das Beten nichts nützt und Gott scheinbar unseren Rat nicht hören will. Was passiert, wenn der natürliche Mensch in mir an seine Grenzen gerät und Gott seinen Rat nicht hört? Was dann? Was hat der natürliche Mensch noch zur Verfügung an seiner Grenze, wenn Gott nicht hilft? Es ist erstaunlich und erschreckend, was der natürliche Mensch dann alles produzieren kann. Was da alles auftaucht in ihm, beispielsweise an dem Wunsch, lautlos zu sterben und zu verschwinden und den anderen das Problem zu überlassen. Manche haben den Wunsch, wenn sie an ihrer Grenze sind, so zu verschwinden und vorher noch die Welt in die Luft zu sprengen. Andere wollen noch ein paar mitnehmen in ihr Verschwinden. Warum sonst erschießt in diesem unserem Land fast jede Woche irgendwo ein Vater seine Familie und sich selbst? Warum immer diese an der Grenze, wo es scheinbar nicht mehr geht, sich keine Lösung mehr zeigt und doch der Druck und die Forderung nach der Lösung so groß ist, warum dann dieser Vernichtungswille in uns, sich und die anderen zu töten? Ich weiß, solange wir noch bei Verstand sind, sind wir in der Regel ein bisschen bescheidener. Wir möchten nur wie eine Maus verschwinden in einem Loch. Wir möchten nur einfach problemlos sein. Nur, das Leben entlässt uns nicht aus seinem Griff. Es geht scheinbar nicht so einfach. Mit eigenen Schuldgefühlen und den anderen Schuldgefühlen geben, ist es nicht getan. Die menschliche Seele neigt dazu, an ihrer Grenze zu jeglicher Gewalt zu greifen, zu der sie, je nach Charakter, in der Lage ist. Die Arbeit an der Lösung unserer Probleme führt uns in ein Labyrinth, wenn wir an die Grenze des natürlichen Menschen geraten. Und der geistliche Mensch in mir? Kriegt er Flügel? Findet er das Loch, darin zu verschwinden? Kann er Wunder wirken und die Spannung wegzaubern, das Problem lösen? Müsste nicht der geistliche Mensch jetzt in mir das Problem lösen können, wenn es dem Natürlichen nicht gelingt? Taucht nicht in diesen Augenblicken all das Radikale unserer Frömmigkeit auf? Neigen wir nicht gerade dann zu den radikalen religiösen Lösungen? Fangen nicht dann die Menschen an, Nächte hindurch zu beten, bis sie ihre Nerven verlieren? Die unmöglichen Anforderungen, die der Christ als Christ an sich selber stellt, verschärfen sich in solchen Augenblicken bis ins Unerträgliche. Verstärkt natürlich durch die Erwartung der Umwelt und die traditionelle Auffassung, dass der Christ eine Lösung für alles haben müsse. Wie sagen wir doch, es muss doch eine Lösung geben. Der geistliche Mensch in mir geht tatsächlich über die Grenze des natürlichen Menschen hinaus. Und ich will Ihnen in einigen Schritten versuchen zu beschreiben, was er tut. Erstens, der geistliche Mensch verweigert sich selbst den Fluchtweg des Natürlichen. Den Fluchtweg, den der natürliche Mensch in ihm mit allen Kräften sucht, den verweigert der geistliche Mensch. Er verweigert es sich selbst, sich zu erlauben, zu versinken, wegzutauchen, zu flüchten, um Flügel zu bieten oder sonst etwas. Er sagt zunächst einmal Nein. Damit hat er die Grenze des natürlichen Menschen überschritten in einem ersten Schritt. Der geistliche Mensch hat keine Lösung. Er weiß nicht mehr als der natürliche auch. Aber er geht einen Schritt, indem er sich dieser sogenannten letzten Lösung, an der der natürliche Mensch immer etwas zerbrechen muss, indem er dieser Lösung widersteht. Die sogenannten letzten Lösungen des Menschen, wenn es nicht geht, dann, wie haben das die Eltern gemacht, erst mit guten Worten und wenn es dann nicht geht, mit Schlägen. Erst versuchen wir es gutwillig und dann mit Strafen. Erst versuchen wir es mit Liebe und dann mit Gewalt. Immer dieses erst so und dann. Der geistliche Mensch weigert sich, die letzten Lösungen des Natürlichen zu akzeptieren. Das ist der erste Schritt. Der zweite, er entscheidet sich, der geistliche Mensch in mir entscheidet sich für die Gesinnung Christi, die er gar nicht kennt. Er weiß nicht, was das ist. Der geistliche Mensch entscheidet sich für etwas, was er nicht kennt. Für die Gesinnung Christi. Das heißt, für eine Wirklichkeit, deren Größe er mehr ahnt, als dass er sie kennt. Für jene andere Wirklichkeit, zu der er, aus welchen Gründen auch immer, in seinem Leben so viel Vertrauen gefasst hat, dass er ihr mehr traut als den letzten Lösungen des natürlichen Menschen. Der geistliche Mensch will, wenn schon, dann lieber in der Gesinnung Christi sterben, als mit den Waffen des natürlichen Menschen in der Hand. Und wenn er denselben Tod erleiden müsste wie der natürliche Mensch, und wenn er dieselben Niederlagen erlebt und dieselbe Kapitulation, Wenn schon, dann will er es in der Gesinnung Christi tun. Er will die Gesinnung Christi gewinnen, lernen, bekommen, üben. Er kann sich nur für sie entscheiden. Und zwar jetzt. Für die Gesinnung Christi kann man sich nicht erst entscheiden, wenn man sie hat, wenn man sie kennt. Dann braucht man sich nicht mehr entscheiden. Für die Gesinnung Christi sich zu entscheiden, erfordert sich für etwas zu entscheiden, was ich noch nicht weiß. Das ist das Risikovolle an dieser Sache. Und es bedeutet, wenn ich mich für die Gesinnung Christi entscheide, dass ich willens bin, die Folgen, die ich noch nicht kenne, anzunehmen. Ist nicht das im Grunde unsere heimliche Angst? Dass wir nicht die Kraft haben, die Folgen dieser Entscheidung anzunehmen. Das Leiden, die Schmerzen. Ich glaube, dass in der ganzen westlichen Welt und hierzulande ganz besonders eine verborgene, aber brennende Angst herrscht. Es könnte einmal eine Verfolgungszeit kommen. Mit Hunger und Folter und Schwert. Und wir könnten dann unserem Herrn nicht treu sein. Weil wir die Schmerzen der Folter nicht aushalten. Darum muss nur einer kommen und sagen, Christen werden dort und dort gefoltert, tut was für sie, dann sind wir bereit, Geld zu geben. Nur aus dieser Angst raus. Tief innen haben wir Angst. Wir könnten die Folgen dieser tiefen inneren Entscheidung für die Gesinnung Christi nicht tragen. Es gibt keine Garantie dafür. Niemand weiß es. Aber es ist auch nicht unsere Aufgabe. Ich habe Ihnen nicht gesagt, Sie müssen die Folgen tragen. Ich habe Sie ja nur aufgefordert, sich zu entscheiden. Für die Gesinnung Christi. Und wenn nicht, dann nicht. Ich habe Sie nicht dafür getadelt. Ich habe Ihnen nicht gesagt, dann sind Sie schlechte Christen. Oder gar noch schlechte Menschen. Ich habe nur gesagt, wenn der natürliche Mensch an seine Grenzen gerät, was macht er dann? Und ich fordere Sie auf, sich für die Gesinnung Christi zu entscheiden. Mehr nicht. Würde ich Ihnen mehr erklären für Ihr Leben, was das heißt, würde ich meine Kompetenz überschreiten. Wie kann ich wissen, was Ihre Entscheidung in der Situation, in denen Ihr natürlicher Mensch an seine Grenzen gerät, Ihre Entscheidung für die Gesinnung Christi in Ihrem Leben für Folgen hat? Das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht wissen. Wenn Sie es doch selber nicht wissen können. Wie kann ich das wissen? Niemand kann es wissen, ob er jemals in der Lage sein würde, die Schmerzen und die Folgen seiner Entscheidung für die Gesinnung Christi zu tragen. Er muss es auch nicht wissen und verlangen Sie es auch nicht von sich selbst. Gestehen Sie sich zu, dass Sie dann möglicherweise Ihren Herrn verleugnen würden? Möglicherweise. Und entscheiden Sie sich trotzdem. Denn möglicherweise würden Sie dann eine Kraft erfahren, dann, wenn Sie sie brauchen, wie Sie sie jetzt nicht kennen. Das würde bedeuten, dass Sie das Geheimnis Gottes achten, dass Sie dem Geist Gottes zutrauen, dass er selbst die Tiefen Gottes kennt und erforscht. Und was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen Sinn gekommen ist, in dem Augenblick, wo Sie es brauchen, in Ihr Leben kommt. Wenn Sie es heute verlangen, von sich, von Gott, von der Welt, von was ich auch immer, leben sie nicht. Sie können es ja gar nicht nehmen. Sie können es ja gar nicht brauchen, denn es ist ja nicht dran. Heute können sie nur brauchen, was heute dran ist, an der Grenze, möglicherweise, des natürlichen Menschen. Und sich entscheiden für die Gesinnung Christi. Damit verzichten sie auf kurzschlüssige Lösungen in ihrem Leben. Jesus hat nie an den Lösungen der Probleme für uns Menschen gearbeitet. Wie Sie wissen, seine Erdenzeit war etwas anderes. Hätte Jesus an den Lösungen der Probleme der Menschen gearbeitet, hätte er mit Sicherheit den Hohen Rat einberufen und nach einer politischen Lösung für Israel gesucht. Er hätte bestimmt alle Priester eingeladen und nach einer Lösung für die religiöse Problematik des Volkes gesucht. Und eine Lösung gesucht, wie man diese Wand, die damals zwischen den frommen und den sogenannten weltlichen Menschen war, durchbrechen konnte. Er hätte gesagt, Leute, was machen wir nur? Was unternehmen wir nur? Er hat nichts dergleichen getan. Mit Sicherheit hätte Jesus wenigstens so etwas wie ein Spital gründen müssen. Oder eine Ärztegesellschaft gegründet. Oder eine Heilergesellschaft gegründet. Und den Leuten beigebracht, wie man diese Probleme löst. Er hat nichts dergleichen getan. Sondern er hat sich für eine Gesinnung entschieden, die wir heute kennen als die Seine. Darum reden wir von der Gesinnung Christi. Er hat sich für einen Geist entschieden, den wir als den Geist Gottes bezeichnen. Der verborgene und offenkundige Wirkungen in sein Leben hinein hatte. Dieser Geist Gottes ist zum ersten Mal seiner Umgebung hörbar und bewusst geworden, als Jesus öffentlich sein Leben diesem Vater unterstellt hat in seiner Taufe. Da geschah ein Wort, das er längst in sich trug, über ihm. So dass Inneres und Äußeres für andere Wahrnehmbares geschah. Und das Zentrum, das Fundament, die Grundlage dieses Geschehens wird zur Gesinnung Christi. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der Grund des geistlichen Menschen. Wenn Sie suchen in sich, wenn Sie fragen, wenn Sie forschen, habe ich den Heiligen Geist, habe ich ihn nicht? Sie wissen, wie problematisch diese Frage ist. Muss man ihn einmal kriegen, muss man ihn oft kriegen, muss man täglich darum bitten, muss man auf ein besonderes Erlebnis warten und. Und die Verwirrung ist wieder riesengroß. Kümmern Sie sich nicht darum. Gehen Sie der Spur Jesu nach. Was hat er getan? An einer Stelle seines Lebens demütig. Dem Vater sein Leben unterstellt und ausgeliefert. Und zwar im Zusammenhang eines Menschen, der geringer war als er. Johannes der Täufer hat von sich gesagt, er sei geringer als Jesus ist. Und er hat gesagt, du hast das gar nicht nötig, was du tust. Aber Jesus hat sich von Johannes dem Täufer nicht beraten lassen. Sondern er ist dieser inneren Ordnung, Stimme seines Herzens gefolgt und hat sein Leben dem Vater unterstellt in dieser sehr menschlichen Form und Gestalt der Taufe. Und dort hat sich Gott zu ihm bekannt und das ausgesprochen, was zum Grund des geistlichen Menschen wird, zum Grund unserer Gesinnung Christi. Der Gesinnung Christi in uns. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Das bist du. Wer sagt so? Dein Herz? Dein Herz sagt dir was anderes. Dein Herz sagt dir, solange du tust, was Gott gefällt, bist du Gott wohlgefällig. Wenn du aber nicht mehr tust, was Gott gefällt, dann wird Gott dich verurteilen. Das sagt dein Herz. Und der Geist Gottes? Er sagt, du bist mein geliebter Mensch. Und ich habe Freude an dir. Und ich würde so lange um den Geist Gottes beten, bis dieses Wort und diese Stimme in meinem Herzen klingt. Durch welche äußere Handlung auch immer, durch welches innere Geschehen auch immer, ich würde so lange zu Gott beten, darum bitten, statt um die Lösung meiner Probleme, darum bitten, bis dieses Wort in meinem Herzen klingt. Du bist mein geliebter Mensch, spricht der Herr. Und ich habe mein Wohlgefallen, meine Freude an dir. Und dann? Bist du dann kein natürlicher Mensch mehr? Doch, du bist es und wirst es vielleicht noch viel mehr. Aber du bist auch ein geistlicher Mensch. Und der Geistliche wohnt in natürlichen Menschen. Und so bist du ganz in dir. Und der natürliche Mensch wird natürliche Lösungen suchen. Und an seinen Grenzen darauf angewiesen sein, dass der geistliche Mensch in ihm wächst, reift, ein erwachsener Mensch wird. Die Tragik der Christen ist nicht, dass sie den Heiligen Geist nicht hätten. Die Tragik der Christen ist, dass sie als natürliche Menschen erwachsen werden wollen, sogar Götter werden wollen, aber den geistlichen Menschen zu einem Säugling verurteilen und verurteilen, es zu bleiben. Und darum Jahr für Jahr das Kind in der Krippe besingen, aber sich weigern, den Mann am Kreuz anzuschauen und zu sehen, was es heißt, ein erwachsener Mensch im Geist Gottes zu werden. Und den geistlichen Menschen mit dem natürlichen reden zu lehren und einander ernst zu nehmen, bis der geistliche Mensch so erwachsen geworden ist, dass der natürliche Mensch bereit ist, auf ihn zu hören. Bis der natürliche Mensch die Herrschaft aufgibt und sich unterwirft, dass der geistliche Mensch in dir regiert. Er wird den Natürlichen nie verachten. Darum, wenn in ihrem Innern die Gefühle der Verachtung und Verächtlichkeit dem Natürlichen gegenüber auftauchen, sind sie nicht von Gott, nicht aus seinem Geist. Der natürliche Mensch verachtet nämlich den natürlichen Menschen, nicht der Geistliche. Der geistliche Mensch gibt dem natürlichen Menschen die Ehre, die ihm gebührt. Den Platz, der ihm gebührt. Er verachtet nicht. Und an dieser Würde, die der Geistliche dem Natürlichen in dir selber gibt, wird der Natürliche heil. Um seine Bestimmung zu erfüllen, solange du lebst. Lasst uns ihn ernst nehmen. Nicht zu große Schritte tun. Nicht nach den Sternen greifen. Denn der geistliche Mensch wird nicht über Nacht erwachsen. Du hast Zeit. Ein ganzes Leben lang Zeit. Dass der geistliche Mensch erwachsen werde. Aber die Entscheidung für die Gesinnung Christi, die kannst du nicht aufschieben bis später. Die musst du treffen, dann treffen, in dem Augenblick treffen, wo der natürliche Mensch an seiner Grenze steht. Dann ist es Zeit für diese Entscheidung. wieder und wieder und wieder und wieder. Und daran wird der Geistliche wachsen. Warte mit dieser Entscheidung nicht auf eine große Stunde. Triff sie in dem Moment, wo du versinken möchtest. Triff sie in dem Moment, wo der natürliche Mensch dir seine letzten Lösungen aufzwingt. Und widersteh ihr. Und entscheide dich für die Gesinnung Christi. Amen. Vater, ob einmal die Zeit kommt für unser Leben, in der du mit uns reden wirst, wie mit einem Freund, wo du uns sagen wirst, was du vorhast zu tun, und wir dir antworten werden, wie wir die Dinge sehen. Ob du uns einmal so vertraut machen kannst mit dem Unsichtbaren und Unhörbaren in dieser Welt, mit dem in dieser Welt nicht Geschauten, nicht Gehörten, nicht Gefühlten, das, was du offenbar machen willst seit Jahrtausenden und durch deinen Geist Menschen nahe bringst, ob du einmal mit uns reden kannst und uns sagen, was du für unsere Generation für Gedanken hast, und wir deine Gedanken des Friedens nicht verwechseln mit den Gedanken des Friedens, die der natürliche Mensch hat. Du siehst, wie oft wir preisgegeben sind. Unser Leben bis zum Rand ausgefüllt ist mit der Arbeit. Mit der Arbeit an der Lösung unserer täglichen Probleme, im Kleinen und im Großen, in den äußeren und inneren Dingen. Du allein weißt, wo der Einzelne unter uns so an seine Grenze gerät, dass er kapituliert. Und aus der Tiefe seiner Seele die Kräfte auftauchen, die ihn selbst und seine Umwelt verurteilen und ihm die Kraft zu leben rauben, weil er die Lösung nicht findet. Dass du in diese Welt, in dieses unser Leben hineinkommst durch deinen Geist und uns das gute Wort sagst, den Grund legst, dass wir deine Kinder sind, bedingungslos und ohne Voraussetzungen zu fordern. Es uns zusprichst, dass wir deine Kinder sind. Und dein Geist an uns Dinge sieht, an denen er Freude hat. Herr, was ist das für ein Wunder deines Evangeliums? Und so führe uns. Mitten in unserem natürlichen Dasein auch an die Grenze. Um des Heils willen, dessen wir bedürfen, dass wir ersehnen und suchen für uns und diese Welt.
Und des
Heils willen, das du geschaffen hast in deinem Sohn Jesus, in der Gesinnung, für die er sein Leben gab. So wirst du uns die Kräfte des Sohnes schenken, die Kräfte des Geistes schenken zur Zeit, für den Augenblick. Herr, ich kann dich nur bitten, komm uns zu Hilfe von jenseits unserer natürlichen Grenze und vollende das Werk, das du geschaffen hast, das du begonnen hast mitten unter uns in unserem Dasein. Amen.